ARD Sounds.
Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
kein Mucks. Der Krimi-Podcast.
Jacqueline!
Herr Wirt.
Ich habe Angst.
Wo waren Sie?
Sie können mir nichts beweisen.
Ist das Ihre Hose?
Nein, doch.
Das ist nicht wahr!
Hallo?
Ich habe nichts gemacht.
Jemand rief mich an.
Ich sage ja, ich hab's getan.
Ich bin in Behandlung.
Nein!
Was sagen Sie?
Ich kann es nicht! Herbert.
Marion?
Aber Heinz ist tot.
Sie sind nicht Otto Schlünzel.
Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen.
Das ist alles.
Hallo.
Hallo.
Sie heißen
Otto Schlünzel.
Ich habe damit nichts zu tun.
Hallo.
Wer spricht denn da?
Gisela.
Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wenn Sie Dampfradio-Hörspiele aus grauer Vorzeit mögen, Radiokuriositäten mit glänzenden Schauspielerinnen und Schauspielern wiederhören möchten, dann sind Sie hier richtig. In diesem Podcast suchen wir Krimis zusammen, die lange vergessen und trotzdem hörenswert geblieben sind. Jeden Donnerstag gibt es seltene Fundstücke aus den Funkhäusern. Und in dieser Ausgabe haben wir ein Stück aus einem uns gut bekannten Sender.
Hier ist der Saarländische Rundfunk in Saarbrücken mit dem ersten Programm. Europawelle Saar.
In diesem Saarländischen Rundfunk in Saarbrücken entstanden in den vielen Jahrzehnten viele Hörspiele. Die meisten waren kurz und bündig und genau so ist das bei dem Krimi dieser Ausgabe auch.
Wir haben mehrere Spuren, aber sie haben bisher zu nichts geführt.
Auf falscher Spur heißt er und das ist der Inspektor.
Besitzen Sie eine Waffe?
Nein.
Ach.
Der französische Autor Alain Franck hat diesen Krimi geschrieben. Le Pistolet de Senlis heißt das französische Original. Es lief im April 1965 zum ersten Mal. Der SR adaptierte das Stück 1972.
Bitte geben Sie sich große Mühe, das ist sehr wichtig.
Und der Inspektor ist mal wieder ein Schauspieler, der im Grunde immer die Radiokommissare übernahm. Heinz Schimmelpfennig.
Was kann ich für Sie tun, Monsieur Dubin?
Schimmelpfennig begegnet uns in Kein Mucks immer wieder, als Kriminalrat Obermoos zum Beispiel. Er war ein Radio-Superstar und sprach seit den 40er Jahren in einem Stück nach dem nächsten mit. In den 70ern wurde er Tatortkommissar, noch in den 2000er Jahren hörte man ihn in Funkhörspielen.
Eigentlich wollte ich dir gar nichts davon erzählen.
Dann mach mir doch keine Angst, was ist denn los?
Aber auch die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler sind uns bestens bekannt und bestens besetzt. Wenn Sie Lust haben, dann achten Sie doch mal auf die Stimme der Figur Marc Bolville. Vielleicht kennen Sie die aus einer Unterhaltungssendung der 70er Jahre. Das und alles weitere erzähle ich Ihnen nach dem Krimi. Es geht los. Auf falscher Spur von Alain Franck, übersetzt von Maria Frey, in der Regie von Heiner Schmidt. Gute Unterhaltung.
Guten Tag. Ich habe eine Vorladung bekommen.
Na, lassen Sie mal sehen. Sind Sie das? Dubon Claude?
Ja, ich wüsste gern, worum es sich handelt.
Der Herr Inspektor wird Sie darüber aufklären. Er hat die Vorladung veranlasst. Mhm. Wenn Sie bitte mitkommen möchten.
Tja.
Ja, herein. Was gibt's, Bonny?
Hier ist Monsieur Dubon. Sie haben ihn herbestellt.
Ah, ja. Danke. Wollen Sie bitte Platz nehmen, Monsieur?
Dankeschön.
Darf ich Ihren Personalausweis sehen?
Bitte hier. Aber ich möchte vor allem wissen, warum...
Einen Augenblick noch, ich erkläre es Ihnen gleich. Geboren am 18. April 1943 in Saint-Gargeau. Stimmt das?
Ja.
Beruf?
Architekt, Studio Bolville und Durban.
Danke. So, hier Ihre Kennkarte, Dankeschön. Ja, man hat uns einen Gegenstand übergeben, der Ihnen gehört. Kennen Sie das hier, Monsieur Dubin?
Meine Uhr? Na sowas.
Diese Uhr gehört wirklich Ihnen?
Ja, diese Art Taschenuhren mit blauem Emailleziferblatt. Liegt nicht gerade auf der Straße rum. Ich habe sie von meinem Großvater geerbt. Ich hänge sie an ihr.
Und jetzt haben Sie sie verloren?
Ja, das heißt, ich wusste bis jetzt überhaupt nicht, dass ich sie verloren hatte. Trage sie nicht regelmäßig. Für alltags habe ich eine Armbanduhr aus Stahl. Das da ist im Grunde mehr ein Schmuckstück als eine Uhr.
Ja, verstehe.
Wie haben Sie eigentlich rausbekommen, dass sie mir gehört?
Ach, diese alten Uhren, die tragen im Deckel eine Nummer eingraviert. Wir haben sie allen Uhrmachern von Paris mitgeteilt und einer von ihnen hatte sie vor ein paar Monaten repariert und hat uns dann ihre Adresse gegeben. Das Ganze hat so an die 14 Tage gedauert.
Ja. Ich wusste gar nicht, dass die Polizei sich so viel Mühe gibt, um die Eigentümer verlorener Gegenstände ausfindig zu machen.
Ja.
Wann haben Sie die Uhr das letzte Mal in der Hand gehabt?
Schwer zu sagen.
Bitte geben Sie sich große Mühe, das ist sehr wichtig.
Warten Sie. Ich erinnere mich, Sie einem meiner Kunden gezeigt zu haben, der sich für altertümliche Sachen interessiert.
An welchem Tage haben Sie diesen Kunden gesehen?
Ich notiere mir jede Verabredung in meinem Notizbuch.
Bitte, bitte.
Hier.
Ja.
Leroy, Dienstag, den 11. September, 15:30.
Folglich ist das 17 Tage her. Kennen Sie einen gewissen Lugère, Marcel Lugère?
Hat er Sie gefunden?
In gewissem Sinne ja.
Geben Sie mir bitte seine Adresse, vermutlich erwartet er eine Belohnung von mir.
Ich glaube nicht. Marcel Lugère ist tot.
Tot?
Tot, ja. Er ist in seiner Wohnung ermordet worden. Am Mittwoch, den 12. September zwischen 16 Uhr und Mitternacht. Ihre Uhr lag neben dem Toten.
Oh.
Ich wiederhole meine Frage. Kennen Sie Marcel Lugère?
Nein, nie gehört. Was war das für ein Mann?
Oh, nichts von Bedeutung. Luxuswohnung im 16. Bezirk, aber keine geregelte berufliche Tätigkeit. Ein sehr gut aussehender Mann. Er soll viele Damenbesuche bekommen haben. Lugère scheint von diesen Beziehungen gelebt zu haben.
Und wer hat ihn umgebracht?
Das würden wir auch gern wissen. Wir haben mehrere Spuren, aber sie haben bisher zu nichts geführt.
Wie ist er ermordet worden?
Erschossen. Mit einer 6,35er. Eine Pistole kleinen Formats, die leicht in eine Damenhandtasche passt oder in die Hosentasche eines eifersüchtigen Ehemannes.
Ja, aber wie kann er denn bloß an meine Uhr geraten sein?
Wären Sie mit Lugère bekannt gewesen, könnten Sie die Uhr vielleicht in seiner Wohnung vergessen
haben. Aber ich sage Ihnen doch, dass ich ihn nicht kenne.
Ja, dann müssen Sie sie auf der Straße verloren haben. Lugère hat sie gefunden und hat sie eingesteckt.
So wird's wohl gewesen sein.
So wird's wohl gewesen sein, ja. Noch etwas, Monsieur Durbin. Obwohl Sie das Opfer nicht gekannt haben, bin ich genötigt, jedes Detail nachzuprüfen. Verwaltungsroutine, nicht wahr? Sie wissen ja. Ich wüsste gern, was Sie am Nachmittag und Abend des 12. September gemacht haben.
An dem Tag, an dem er ermordet wurde.
Ganz richtig, an dem Tag, ja.
Ja, wenn Sie meinen, Moment mal hier, am Mittwoch, den 12. September. Einen Augenblick. Hier. Ja, ich habe den Nachmittag im Büro verbracht mit meinem Gesellschafter Marc Bolville. Wir arbeiteten an den Plänen für eine Universität in Afrika, um deren Bau wir uns beworben haben.
Bis um welche Zeit haben Sie dort gearbeitet?
Zufällig kann ich das ganz genau beantworten. Ich erinnere mich, meine Frau hat um 8 angerufen und gefragt, ob ich zum Essen nach Hause käme. Ich hatte meinen Wagen zum Abschmieren gegeben. Ich war also zu Fuß. Bolville, als guter Freund, hat mich nach Hause gefahren.
Und dann?
Danach?
Ja.
Lassen Sie mich nachsehen. Nein, wir sind nicht ausgegangen. Ich bin den Abend über bei meiner Frau zu Hause geblieben. Tja, wir werden am Fernseher gesessen haben.
Nun, Monsieur Durbin, ich glaube, ich habe Ihnen keine weiteren Fragen zu stellen. Doch, doch, eine ist da noch eine Kleinigkeit. Reine Routine, wie gesagt. Besitzen Sie eine Waffe?
Nein.
Ach, wirklich nicht? Sie haben aber doch am 13. März 1968 an den Polizeipräsidenten von Beauvais ein Gesuch um Erteilung eines Waffenscheins gerichtet, in der Absicht, eine Waffe zu erwerben.
Ach ja, das hatte ich ganz vergessen. Na, tatsächlich, ich habe ja eine Pistole gekauft beim Waffenhändler in Saint-Louis.
Ganz recht, eine Pistole vom Kaliber 6,35 mit der Nummer 2648673. Fürchteten Sie, überfallen zu werden?
Ach, aber nein, der Anlass war viel harmloser. Das war so, als wir geheiratet haben, hat meine Schwiegermutter uns ein großes Anwesen zur Verfügung gestellt, das ihr in der Umgebung von Saint-Louis gehörte. Wir haben uns dort eingerichtet, meine Frau und ich. Es war ein großes, alleinstehendes Haus. Ich kam abends oft spät nach Hause, meine Frau hatte Angst, allein zu bleiben. Deshalb habe ich ihr diese Waffe gekauft. Ja, und dann sind wir nach Paris gezogen und...
Aber was haben Sie mit der Pistole gemacht?
Gott, ich habe keine Ahnung. Vermutlich ist sie im Keller. Wir haben aus Saint-Louis Kisten mit allerlei Krimskrams mitgebracht, die wir noch nicht ausgepackt haben. Wahrscheinlich ist die Pistole dabei. Ich werde sie noch heute Abend suchen.
Na, wenn Sie sie gefunden haben, dann wollen Sie sie mir bitte herbringen, damit unser Labor sie prüfen kann. Ne? Ja, dann danke schön. Das wäre es dann für heute.
Entschuldigen Sie, aber meine Uhr... Wenn es möglich ist, würde ich sie gern wiederhaben.
Ihre Uhr. Ja, ich weiß nicht, ob...
Aber was soll's, sie ist ja von allen Seiten fotografiert worden. Sie ist ja kein Beweisstück. Bitte schön, Sie können sie mitnehmen.
Dankeschön.
Ich muss Sie nur bitten, mir hier eine Empfangsbestätigung zu unterschreiben.
Na? Du siehst müde aus, Claude.
Bin ich aber gar nicht.
Also bist du angestrengt.
Hier, sieh mal.
Ah, deine Uhr. Hast du sie wiedergefunden?
Wie du siehst. Du wusstest, dass ich sie verloren hatte?
Seit mindestens 14 Tagen. So lange ist sie nämlich nicht mehr in der Kommode, wo sie sonst immer liegt. Ich habe auch nicht mehr gesehen, dass du sie trugst, also nahm ich an, du hast sie verloren. Logisch, hm?
Vollkommen logisch.
Naja, ganz so logisch ist es nun auch wieder nicht. Und außerdem, ach was, ich kann dir ebenso gut die Wahrheit sagen.
Die Wahrheit?
Mhm. Weißt du, von Zeit zu Zeit, also wirklich nicht oft, aber ich habe sie manchmal mitgenommen, wenn du sie nicht getragen hast.
Hast du sie genommen? Wozu denn das?
Ach, weißt du, die Kinder von an, die sind eben ganz wild drauf und vor allen Dingen, wenn man sie die vollen Stunden schlagen lässt, dann geraten sie direkt aus dem Häuschen. Und als ich nur merkte, dass sie nicht mehr da war, da hatte ich natürlich Angst, dass ich sie vielleicht doch verloren hätte.
Wann hast du sie zum letzten Mal genommen?
Vor 4 Wochen ungefähr. Schlimm?
Nein, nein. Schluss. Mit der Uhr.
Hm?
Eine blöde Geschichte. Eigentlich wollte ich dir gar nichts davon erzählen.
Dann mach mir doch keine Angst, was ist denn los?
Die Polizei hat nämlich meine Uhr wiedergefunden.
Ja, nun, ich verstehe nicht, wieso das eine blöde Geschichte ist.
Ja, sie lag neben einem Toten.
Ach.
Ein Mann, der ermordet worden ist, ein gewisser Marcel Lugier, hatte sie wahrscheinlich auf der Straße gefunden.
Ach du, das ist ja entsetzlich. Der ist ermordet worden?
Weißt ja, wie sie sind bei der Polizei. Sie haben einen Haufen Fragen gestellt.
Was soll das heißen? Die werden dich doch nicht verdächtigen.
Nein, bestimmt nicht. Aber da ist ja diese Verwaltungsroutine. Sie haben mich gefragt, was ich am Mittwoch, den 12. September zwischen 4 Uhr nachmittags und Mitternacht gemacht habe.
Aber wieso? Warum? Was ist? Ist das der Tag, an dem der
ermordet? Ja, ja. 12. September ist Loger ermordet worden. Zum Glück konnte ich auf Anhieb mein Alibi nachweisen. Ja, ich habe den ganzen Tag mit Marc gearbeitet und den Abend habe ich hier mit dir, wie du weißt, verbracht, ohne mich vorzurühren.
Armer Schatz. Mensch, das muss ja scheußlich gewesen sein.
Ach, was. Wenig angenehme Unterhaltung, mehr nicht. Na komm, mach nicht so ein Gesicht. Siehst du, ich hätte dir doch lieber nichts davon sagen sollen.
Ach.
Übrigens, Lise.
Hm?
Erinnerst du dich eigentlich an die Pistole, die ich dir gekauft habe, als wir in Saint-Lie waren?
Das scheußliche Ding? Ja, ob ich mich erinnere.
Weißt du, was aus ihr geworden ist?
Nee. Ich habe mir alle Mühe gegeben, sie zu vergessen.
Ah, wahrscheinlich ist sie im Keller.
Du glaubst, die Pistole ist im Keller?
Ja, beim Umzug aus Saint-Lie haben wir da 3 Riesenkisten mit überflüssigem Kram abgestellt. Ich sollte mal nachsehen gehen.
Ach, Cherie, du wirst doch diese Pistole nicht wieder rausholen
aber
wollen.
Aber nein, sobald ich sie gefunden habe, bringe ich sie zum Polizeirevier. Sollen sie damit anstellen, was sie wollen. Gleich nach dem Essen gehe ich runter.
Das Abendessen. Du, das ist bestimmt angebrannt. Claude, bist du da?
Ja, hier hin.
Na, hast du gefunden?
Noch nicht. Ich habe hier 2 Kisten ausgekramt. Bleibt noch eine.
Soll ich dir helfen?
Danke. Geht besser allein.
Du, sag mal, hast du in dem Karton schon mal nachgesehen?
In welchem?
Da oben, auf dem Schrank, gerade hinter dir.
Glaubst du, die Pistole könnte da drin sein?
Das kann man nicht wissen. Also ich glaube, dort sind die Sachen aus Saint-Lie drin. Gib mir mal den Schemel rüber.
Hier. Pass auf, dass du nicht runterfällst.
Also, hör mal. Ich bin zwar ungeschickt, aber so blöd bin ich nun auch wieder nicht. Übrigens stehst du direkt vor dem Schrank und wenn ich runterpurzel, dann falle ich auf dich. Du, Claude, sag mal, mir fällt da plötzlich was ein. Dieser Fougère,
Lugier. Marcel Lugier.
Du hast mir doch gesagt, er ist am 12. September gestorben.
Mhm, Mittwoch, den 12.
Ich kann mich noch gut an diesen Abend erinnern. Du warst ziemlich spät dran und deswegen habe ich im Büro angerufen, um zu hören, um welche Zeit du nach Hause kommst.
Ja, ich arbeitete mit Marc. Ich habe mich bald nach deinem Anruf vor der Tür abgesetzt.
Weißt du noch, was es zum Abendessen gegeben hat?
Meine Güte, nein.
Hammelragout mit grünen Bohnen. Ragout war angebrannt.
Ach ja, war das an dem Tag?
Ja, ganz bestimmt. Es war das erste Mal, dass ich ein Hammelragout gemacht habe. Und du warst wütend. Du liebst es doch halb roh. Deine Stimmung war dahin und du bist sogar richtig unangenehm gewesen. Und zum Schluss bist du wütend fortgelaufen und hast die Tür hinter dir zugeknallt.
Richtig. Ich musste ein paar Schritte laufen, um mich zu beruhigen.
Du bist ziemlich lange weggeblieben. Als du wiederkamst, war es fast Mitternacht. Programm im Fernsehen war schon eine ganze Weile vorbei und ich war schlafen gegangen.
Ja, hast recht. Ich bin am Seenufer entlang geschlendert.
Kurzum, du hättest während dieser Zeit Monsieur Loger durchaus umbringen können.
Ach, bist du verrückt? Ich kannte diesen Mann ja überhaupt nicht.
Schrei doch nicht so. Ist doch nur ein Witz.
Machst wirklich sehr komische Witze.
Also jedenfalls hast du bei der Polizei gelogen, als du angabst, wir hätten den Abend zusammen verbracht.
Ach, ich bitte dich. Einmal habe ich es nicht mit Absicht getan. Ich hatte diese Geschichte vollkommen vergessen. Und dann hat die Polizei mich nur aus reiner Routine nach meinem Alibi gefragt.
Aber Gott, natürlich, Cherie. Und außerdem weißt du... Du, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie du einen Mann umbringst.
Lies, bitte, jetzt hör auf mit dieser Frotzelei. Ich finde das überhaupt nicht komisch.
Ach.
Also, tut mir leid, aber ich habe die ganze Kiste leer gemacht. Die Pistole ist nicht drin.
Ach, in dem Karton auch nicht? Ach, die hatte ich ja ganz vergessen.
Was denn?
Die Feuerböcke. Mensch, ich hätte Lust, die mit draufzunehmen.
Ja, wozu denn? Wir haben doch keinen Kamin.
Ah ja, na ja, stimmt. Schade, die sind so hübsch. Ach. Mein Gott! Oh Gott, sind die schwer. Da bewundere ich mich, wie du es angestellt hast, die da hoch oben auf den Schrank zu heben. Ah, hey, Vorsicht!
Flut! Mann, hab ich einen Schreck gekriegt. Hat nicht viel gefehlt, dann wäre mir auf den Kopf gefallen.
Oh Schatz, oh Schatz. Mein Gott, mir ist das Herz stehen geblieben.
Was war denn los? Ging alles so schnell.
Ich weiß nicht, du. Ich hab versucht, die Feuerböcke vorzuziehen und dabei ist mir einer aus der Hand gerutscht.
Du bist ja bloß nicht auf den Schemel gestiegen.
Ich wollte dir doch nur helfen.
Ich weiß. Komm, wir gehen wieder rauf. Ich habe die Nase voll von dieser Sucherei. Ach ja, übrigens, was ich noch sagen wollte. Wenn die Polizei dir zufällig Fragen stellen sollte, es wäre besser, du sagtest nicht, dass ich am Mittwoch, den 12. noch mal fortgegangen bin.
Hast du wohl Angst, hä?
Ach, jetzt red doch kein dummes Zeug. Weiß genau, dass ich diesen Kerl nicht umgebracht habe. Aber so verquer, wie die Polizei denkt, weiß man nie, was dabei rauskommt. Marc?
Ja?
Komm doch mal her. Guck dir mal das hier an.
Was gibt's denn?
Ich habe gerade die Post aufgemacht.
Na und?
Hier, sieh mal.
Was schreiben die denn?
Na, lies doch selbst.
Ist ja toll. Die geben uns den Zuschlag. Alter Junge, das ist das Geschäft unseres Lebens. Das Universitätsgebäude. Ja, du siehst nicht gerade begeistert aus.
Ich? Doch, doch. Bin hingerissen.
Na, hör mal, Claude. Was hast du denn? Seit ein paar Tagen bist du so trübselig.
Wieso?
Du siehst aus, ich weiß ja nicht, also... Du siehst aus wie ein betrogener Ehemann.
Sehr komisch. Zum Glück trifft das ja nicht zu.
Also, mein Lieber, da kann man nie ganz sicher sein. Falls man nicht Junggeselle ist wie ich.
Ach, jetzt hör doch auf, Marc. Lies es mir treu und damit basta.
Alle Ehemänner sagen das. Weißt du wenigstens, wo sie heute Nachmittag steckt?
Natürlich, bei ihrer Schwester.
Oder sagt sie.
Was soll denn das heißen, Marc? Ich bitte dich.
Lies sagt dir, sie geht zu ihrer Schwester und du glaubst
Na, ihr. Sicher, ich weiß, dass sie da ist.
Ich dachte, du hast dich mit deiner angeheirateten Familie überworfen.
Ganz richtig.
Mit anderen Worten, du rufst Lies nie bei ihrer Schwester an, du gehst niemals sie von dort abholen.
Marc.
Du glaubst dir aufs Wort. Ihr seid doch alle gleich. Gib mal Feuer.
Hier.
Ihr habt junge, entzückende Frauen, die den ganzen Tag nichts weiter zu tun haben und ihr überwacht sie nicht einmal. Aber mein Lieber... Die Welt ist voll von Junggesellen wie ich, denen junge Frauen wie Lies leicht zum Opfer fallen. Wie lange seid ihr jetzt verheiratet?
Nicht ganz 2 Jahre.
Na, siehst du.
Warum?
Das ist der kritische Moment. Sie beginnt sich zu langweilen. Also probiert sie unwillkürlich ihren Charme an anderen Männern aus.
Also, Marc, wenn du so weiterredest, dann lade ich dich nie mehr zu uns ein.
Das würdest du mir doch nicht antun, ich bitte dich. Außerdem ist es bei mir was ganz anderes. Ich bin ein alter Kumpel.
Ja.
Ne? Aber wie dem auch sei, Lies ist zurzeit nicht recht in Form.
Was willst du denn damit sagen,
Mark? Das ist mir vorige Woche schon aufgefallen, als ich bei euch zum Essen war. Sie machte den Eindruck als, wie soll ich sagen, als ob sie sich gehen lässt seit einiger Zeit. Sie frisiert sich nur so irgendwie, sie schminkt sich fast
nicht mehr. Ja, meinst du nicht, wir sollten lieber arbeiten, anstatt auf solchen Themen rumzureiten?
Ich weiß gar nicht, warum du dich so
aufregst. Ich reg mich auf, weil du die ganze Zeit...
Weil es dir auch aufgefallen ist, ja?
Naja, diese Wandlung, von der du da dauernd redest. Eigentlich hast du ja recht.
Na, siehst du.
Lies ist seit einiger Zeit nicht in ihrer normalen Verfassung. Sind ein paar Kleinigkeiten, die ich nicht geachtet hatte.
Vielleicht ist sie überanstrengend.
Ach was, wir haben doch vor 2 Monaten erst Ferien gemacht. Hör zu, Marc. Ich habe eine Idee.
Ja?
Komm heute Abend nach dem Essen auf ein Glas zu uns.
Also wenn du mich die Rolle des Schiedsrichters zwischen euch spielen lassen willst, dann bleibe ich lieber zu
Hause. Darum geht's doch gar nicht. Ich hätte nur gern, dass du dich mit Lies unterhältst, dass du sie ein bisschen beobachtest. Und morgen sagst du mir dann, was du von ihr hältst.
Oh, besten Dank. Ich bin doch kein Privatdetektiv.
Ich habe dich nicht gebeten, ihr nachzuschleichen. Ich möchte nur, dass du als neutraler Beobachter versuchst rauszufinden, wo die Ursachen für ihre Veränderungen liegen könnten.
Tja, also weißt du, finde ich nichts, wirst du mir nicht glauben. Und finde ich was, dann wirst du mich verprügeln.
Nur bitte ich dich ein einziges Mal um einen Gefallen.
Schon gut, Othello. Einverstanden, ich komme heute Abend zu euch.
Glaubst du, dass du morgen ausgehen kannst?
Natürlich. Ich habe nur eine Verabredung auf dem Bau um 10 Uhr. Da ich mir nicht vorstellen kann, wie ich mit einem verstauchten Fuß auf den Gerüsten rumtun soll, werde ich Marc bitten, für mich hinzugehen.
Ah, du, apropos Marc, wie war denn das? Was hast du ihm gesagt? Wann soll er denn kommen?
Na, nach dem Essen. Wird gleich da sein.
Mhm. Du, ich freue mich richtig auf ihn.
Ja?
Naja, manchmal, da kann er einen so richtig in Wut bringen, mit seiner dauernden Manie Witze zu reißen, aber ich mag ihn trotzdem gern. Du, ich werde mal schnell das Geschirr abspülen gehen und dann... Hab ich das hinter mir?
Warte, bleib mal hier.
Was ist denn?
Komm, bleib ein bisschen bei mir. Hm? Sag mal, hast du Ann heute besucht?
Ja.
Wie geht's ihr?
Na, hör mal, was ist denn los mit dir? Ich glaube, das ist das erste Mal seit einem Jahr, dass du mich fragst, wie es ihr geht.
Na, hör mal, Ann ist immerhin meine Schwägerin. Ich habe sogar geschwankt, ob ich dich nicht anrufen sollte, während du vorhin bei ihr warst.
Und vielleicht hättest du mich gar nicht angetroffen. Ich habe mich nur eine knappe Viertelstunde bei ihr aufgehalten.
Mhm. Seid ihr fortgegangen?
Ja, aber nicht gemeinsam. Sie hat mich gebeten, die Kinder nach dem Unterricht von der Schule abzuholen. Und die Gelegenheit habe ich benutzt, um vorher ein paar Besorgungen zu machen.
Mhm. Und danach, als du mit den Kindern zurück warst, bist du da bei deiner Schwester geblieben?
Es war 7:30, als ich sie nach Hause brachte. Ich hatte gerade noch Zeit, auf Wiedersehen zu sagen und bin nach Hause gefahren. Ich verstehe gar nicht, warum du das alles wissen willst.
Weil es mich interessiert.
Ach, auf einmal?
Ja. Würdest du mir bitte das Buch da reichen von dem Tisch?
Nein.
Wie denn nein?
Nein, ich reiche dir das Buch nicht. Ich will, dass wir erst ernsthaft miteinander reden.
Ernsthaft? Was gibt's denn?
Also das sollte ich wohl dich fragen. Seit ein paar Tagen bist du... Ich weiß nicht, du bist nicht mehr der Alte. Du setzt ein Gesicht auf, du versäumst keine Gelegenheit, in Wut zu geraten und du bist unmöglich zu mir.
Also...
Claude. Liebling, was ist los?
Es ist nichts, Lies. Gar nichts. Ein peinliches Gefühl, es geht vorüber.
Peinliches Gefühl? Was für eins?
Wegen dieses Marcel Auger. Zuerst habe ich gedacht, ich hätte meine Uhr verloren und hätte sie zufällig auf der Straße gefunden.
So war es doch auch.
Ja, das ist nicht sicher. Angenommen, es war der Mörder, der sie gefunden hat. Vielleicht hat er sie mir sogar absichtlich gestohlen, um sie dann neben den Toten zu legen.
Was redst du denn da? Warum? Warum hätte er denn das tun sollen?
Ja, um den Verdacht der Polizei abzulenken, um sie auf meine Spur zu
führen. Also, was du da sagst, ist doch wirklich absurd, Claude.
Nee.
Du hast diesen Menschen nicht getötet und damit basta. Da gibt's doch gar nichts zu beweisen.
Ich wünsche, die Polizei wäre genauso vertrauensselig wie du. Diese verdammte Pistole, die ich nicht wiederfinden kann. Der Inspektor erwartet von mir, dass ich sie ihm bringe. Wenn ich es nicht tue, wird er mich wieder vorladen.
Du brauchst doch nur zu sagen, dass du sie verloren hast.
Eine Schusswaffe verschwindet nicht einfach so. Sag mal, Lies, ist es nicht möglich, dass wir sie in Saint-Lys gelassen haben bei unserem Umzug?
Ach, natürlich nicht. Du weißt doch, Mama hat das Haus ein paar Wochen später verkauft.
Ja, und was hat sie mit ihren Möbeln gemacht?
Die hat sie sich kommen lassen.
bitte Sie doch mal in den Schubladen mal gründlich nachzusehen.
Ja, also gut, wenn du willst, dann schreibe ich ihr gleich morgen. Aber ich begreife nicht, warum du dir deshalb graue Haare wachsen lässt. Die Polizei hat dich doch nur der Form halber verhört. Und nur deswegen, weil man deine Uhrnummer neben der Leiche gefunden hat. Das hast du mir doch selber gesagt.
Ja, das haben sie mir gegenüber behauptet.
Na ja, und?
Ich möchte aber wissen, ob es auch wahr ist.
Also, Claude, nun hör doch mal, das ist doch abwegig. Du kanntest ihn doch nicht einmal, diesen Marcel Loger.
Nein, ich kannte ihn nicht. Und du?
Ich?
Ja, du. Kanntest du ihn auch nicht?
Sag mal, du, was ist denn mit dir los, du? Selbstverständlich nicht.
Das ist Marc. Kommt ja gerade recht.
Ich gehe
mal aufmachen. Lies, hör mal, ich habe ihm nichts gesagt von diesem Loger.
Sei beruhigt, ich werde ihm auch nichts sagen. Und außerdem habe ich keine Lust, zu irgendjemandem etwas von dieser Geschichte zu sagen.
Okay.
Guten Abend, Lies.
Guten Abend, Marc.
Hallo.
Freue mich, Sie wiederzusehen. Kommen Sie rein.
Grüß dich.
Ah, grüß dich. Entschuldige, wenn ich sitzen bleibe. Ich habe mir den Knöchel verstaucht.
Mach keine Witze. Wie hast du denn das angestellt?
Er ist auf der Treppe ausgerutscht, dass er heute Abend teilen kann.
Ja, der Fahrstuhl war kaputt. Er war beinahe die Treppe runtergefallen. Habe mich aber zum Glück am Geländer festhalten können.
Das hat man nun davon, wenn man in der obersten Etage wohnt.
Ja.
Aber wie kann man nur so ungeschickt sein?
Das ist auch meine Schuld, dass Claude ausgerutscht ist.
Was denn? Ihre Schuld?
Ja, ich war etwa 10 Minuten vorhin nach Hause gekommen. Darf ich Ihnen was zu trinken geben?
Gerne.
So. Ja, 10 Minuten ungefähr war ich vor ihm da. Und im Treppenflur, da kramte ich in meine Handtasche, um den Schlüssel zu suchen. Und ausgerechnet die Ölflasche muss mir runterfallen. Naja, stellen Sie sich das vor.
Ja, und das ganze Öl ist über den Treppenabsatz und die obersten Stufen gelaufen.
Sehr gefährlich, sowas.
Sagen Sie das. Das war eine ganz schöne Schmutzarbeit, dieses ganze Zeug mit Papier und Lappen wieder aufzunehmen. Aber ich habe nicht bedacht, dass hier und da etwas fett zurückgeblieben sein konnte. Und darum ist der arme Claude ausgerutscht.
Im Ganzen hast du noch Schwein gehabt. Na, stell dir mal vor, du hättest dich nicht festhalten können. Dann wärst du bis zum Treppenabsatz der 5. Etage runtergepurzelt und auf Steintreppen, du. Da kann man sich ganz schön den Hals brechen.
Oh Gott, auf den Gedanken bin ich überhaupt noch nicht gekommen.
Ja, ich hab dran gedacht.
Auf jeden Fall werden die Fahrstühle bei euch verdammt schnell repariert.
Was willst du damit sagen?
Ja, ganz einfach. Vor dem Abendessen hatte er eine Panne.
Ach.
Und jetzt funktioniert er wieder.
Wieso, sind Sie mit dem Fahrstuhl raufgekommen?
Also ich will euch mal was sagen. Ich mag euch beide ja gut leiden, aber so nun auch wieder nicht, dass ich 6 Etagen zu Fuß hochsteige. Wenn der Fahrstuhl noch kaputt gewesen wäre, wäre ich jetzt nicht hier. Nein, nein, Kinder. Er ist genau in der Zwischenzeit repariert worden.
Kennst du Unternehmen, die um solche Zeit Arbeiter schicken?
Claude, trinkst du auch?
Ja, danke. Da muss ich dir aber sagen, das dürfte einmalig sein. Bist du ganz sicher, dass er nicht ging, als du nach Hause kamst?
Ja, die Kabine war im Parterre. Ich habe den Knopf der 6. Etage gedrückt.
Ja, ich musste ja auch zu Fuß gehen. Wahrscheinlich hat jemand vergessen, eine Fahrstuhltür richtig zu schließen.
Ich habe beim Raufkommen darauf geachtet. Alle Türen waren zu.
Es gibt nur eine, die hast du nicht nachprüfen können.
Und welche?
Deine, die von der 6. Du bist ja gefallen, bevor du ganz oben warst.
Ach, stimmt, ja. Die muss jemand aus Versehen blockiert haben.
Vielleicht unsere Nachbarn?
Ah, nee, die sind bis Ende dieses Monats verreist.
Kinder, ich wittere in diesem Hause ein grauenvolles Drama.
Großartig. Also er hat sich doch wieder etwas einfallen lassen.
Madame Durbin. Prost. Ich beschuldige Sie des Versuchs, Ihren Mann ermorden zu wollen.
Marc, bist du verrückt?
Absolut nicht. Claude, die Gefährtin deiner Tage, hat dir kaltblütig am Fenster aufgelauert. Sie sah dich das Haus betreten, ging in den Hausflur, zerrte kräftig an der Fahrstuhltür, blockierte den Mechanismus und nötigte dich, die Treppe zu Fuß zu erklimmen. Sie goss Öl auf die obersten Stufen und betete inbrünstig, dass du dir ein paar Meter tiefer den Kopf einschlagen würdest. Was beweist, dass sie keine Ahnung davon hat, wie hart dein Schädel ist. Lise Durbin, gestehen Sie... Was denn jetzt in Sie gefahren?
Mir scheint, deine Witze waren nicht nach Ihrem Geschmack.
Na sowas. Also hör mal, wenn man mit seinen Freunden keine Scherze mehr machen kann, wo kämen wir denn da hin? Also ernsthaft, deine Frau ist zurzeit nicht in ihrer normalen Verfassung. Vielleicht habe ich sogar die Wahrheit gesagt, ohne es zu wollen.
Ich bitte dich, Marc, fang jetzt nicht schon wieder an.
Naja, aber glaubst du denn, dass sie uns noch lange böse sein wird?
Sie bleibt jetzt in der Küche, bis du gegangen bist.
Reizend. Also wenn dem so ist, mein Lieber, dann will ich dir ihre Gesellschaft nicht länger entziehen. Ich gehe.
Aber nein, komm jetzt, komm, bleib doch noch ein bisschen
hier. Nein, ich verschwinde. Wenn sie aus ihrem Loch herausgekommen ist, dann sag ihr,
dass ich sie trotzdem sehr gerne mag, ja?
Ach, Mark, es tut mir schrecklich leid um den verdorbenen Abend.
Ach, es ist meine Schuld. Also, dann mach's gut. Bis morgen. Du brauchst mich nicht zur Tür bringen. Auf Wiedersehen, Mörderin!
Lies? Lies! Er ist fort.
Er kommt mir nicht nochmal in die Wohnung.
Aber hör mal, Lies, er hat es.
Ich will nie wieder was von deinem Freund Mark hören. Hast du mich verstanden? Niemals.
Ja, darüber sprechen wir später. Im Augenblick möchte ich dir was vorschlagen.
Was?
Wir sind alle beide nervös. Wir haben alle beide nötig, uns auszuruhen, auf andere Gedanken zu kommen.
Wollen wir noch mal Ferien machen?
Nein. Ich wünschte, du würdest ein paar Tage zu deiner Mutter in die Normandie fahren.
Claude, ich denk doch nicht daran.
Doch, Lies. Es ist nötig, glaub mir. Ich bin sicher, dass es uns beiden sehr gut tun wird, für ein paar Tage getrennt zu sein.
Glaubst du das im Ernst?
Ja, ich bin ziemlich am Ende. Ich muss mal allein sein, um über gewisse Dinge nachzudenken, meine Ruhe wiederzufinden. Du solltest morgen den Frühzug nehmen.
Naja, also wenn dir so viel daran liegt.
Guten Morgen, Claude. Na, wie geht's?
Geht so, danke.
Und dein Knöchel?
Tut noch was weh. Morgen ist vorbei.
Und Lies? Hat sie sich endlich beruhigt?
Natürlich. Aber ich habe zugegeben, dass sie ziemlich erschöpft ist. Sie musste mal auf andere Gedanken kommen. Heute früh ist sie für 2 Tage in die Normandie zu ihrer Mutter gefahren.
Tja. Herr Maclot, ich möchte mit dir gerne reden über das, was gestern Abend bei euch passiert ist.
Ach komm, lass doch.
Nein, du, mit meiner Manie immer zu witzeln, bin ich vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Es tut mir leid, Claude, also ernsthaft, wirklich leid.
Mach dir nichts draus, ist nicht so schlimm.
Und mit der Geschichte, die ich dir da gestern Nachmittag aufgetischt habe, ist es genau dasselbe. Ich habe Quatsch gemacht.
Naja.
Du kannst dir doch denken, dass ich kein Wort davon für wahr halte.
Hoffentlich.
So. Jetzt, wo ich gesagt habe, was ich auf dem Herzen hatte, jetzt ist mir wohler. Jetzt reden wir über ernste Dinge. Wenn Lies zu ihrer Mutter gefahren ist, dann bist du doch 2 Tage lang Junggeselle.
Das dürfte logisch sein.
Ausgezeichnet. Du wirst deine guten alten Gewohnheiten wieder aufnehmen und heute Abend führe ich dich in ein kleines Weinrestaurant.
Heute Abend gehe ich schlafen. Mein Fuß tut mir noch weh. Übrigens, hat mir Lies ein kaltes Abendbrot bereitgestellt, bevor sie abfuhr.
Na schön, dann eben morgen Abend. Aber dann wie in alten Zeiten.
Hattest du nicht erwartet, mich hier anzutreffen?
Nein, ich dachte, es wäre niemand in der Wohnung.
Hast du eine gute Reise gehabt?
Ausgezeichnet.
Geht's deiner Mutter gut?
Ja, sehr gut. Wieso bist du nachmittags um 4 zu Hause?
Ich habe auf dich gewartet. Ich bin die 2 Tage, wo du weg warst, krank gewesen.
Krank? Warum hast du mich denn nicht angerufen? Ich wäre doch sofort nach Hause gekommen.
Ich bin lieber allein geblieben. Fragst du nicht, was ich gehabt habe?
Aber doch, natürlich. Was denn?
Lebensmittelvergiftung. Es hätte sehr schlimm ausgehen können.
Oh Gott.
Ich konnte mich gerade noch zum Telefon schleppen, um einen Arzt zu rufen.
Claude.
Man hat mir 2-mal den Magen ausspülen müssen. Offenbar hatte ich viel Glück, dass ich nicht gestorben bin.
Claude, das ist ja grauenvoll. Hast du was Verdorbenes gegessen?
Der Arzt hat die Reste von meinem Abendessen analysieren lassen. Besonders deine Pastete. Diese wunderbare Pastete, die du mir so liebevoll hingestellt hattest vor deiner
Abfahrt. Du magst sie doch so gern, Claude. Ich hatte sie extra für dich
gekauft. Ich mag sie, wenn sie gut ist. Aber diese war gar nicht gut. Sie war als Genussmittel ungeeignet. Das ist der Terminus technicus. Ich habe ihn oft genug zu hören bekommen in diesen zwei Tagen. Schwere Vergiftung verursacht durch eine als Genussmittel ungeeignete Konserve. Sag mal, hast du nicht gemerkt, dass die Büchse aufgetrieben war, als du sie aufgemacht hast?
Nein!
Natürlich nicht.
Aber hör mal, Claude, was ist denn los? Warum redest du denn zu mir in diesem Ton? Was habe ich dir denn getan?
Was du getan hast? Du hast versucht, mich zu vergiften. Du hast mir eine Büchse mit verdorbener Pastete vorgesetzt.
Claude!
Und hinterlistig was dazu. Niemand hätte dich verdächtigt. Du warst nicht in Paris. Du konntest behaupten, ich hätte die Büchse selbst gekauft. Auf dem Weg vom Büro nach Hause.
Claude, bist du denn verrückt geworden?
Ich habe lange Zeit gebraucht, um dein Spiel zu durchschauen. Ein kleines. Erst war da dieser Kaminbock.
Was denn für ein Kaminbock?
Im Keller, neulich abends. Dieser große Feuerbock aus Gusseisen, den du aus Versehen natürlich hoch vom Schrank hast fallen lassen.
Claude.
Hätte nicht viel gefehlt und er hätte mir den Schädel zerschmettert.
Ich verstehe kein Wort. Was redest du denn bloß?
Und dann hat es da diese Öllache auf der Treppe gegeben, die Ölflasche, die du aus Versehen hast fallen lassen. Hätte ich mich nicht an das Geländer geklammert, ich wäre bis zum Treppenabsatz in der 5. Etage gestürzt, hätte mir das Genick gebrochen. Du hättest dir die Zeit genommen, das Öl aufzuwischen, um dann erst die Polizei oder einen Arzt zu rufen. Dieses Öl, das du sorgfältig auf die beiden obersten Stufen verteilt hattest.
Dieser Idiot von Mark. Das hat dir dieser Idiot in den Kopf gesetzt. Du weißt genau, dass das nicht war.
Dieser Idiot von Mark, wie du sagst, hat richtig gesehen. Er glaubte zu scherzen, aber er sagte die Wahrheit. Und dann der Fahrstuhl, der genau in dem Augenblick nicht funktionierte, als ich das Haus betrat. Das war doch ausgesprochen merkwürdig.
Vielleicht hat es den Kurzschluss gegeben.
Ach. Das hättest du der Polizei als Grund dafür angegeben, dass ich zu Fuß raufsteigen musste. Nicht dumm. Und dann vorgestern schließlich die Pastete. Letzter Versuch. Und bedauerlich für dich. Wieder ein Reinfall.
Claude, bitte, Claude, Liebling, das ist ein Albtraum, nicht wahr? Sag mir, bitte sag mir, dass es ein Albtraum ist.
Das ist kein Traum, das ist die Wahrheit.
Nein, das sind doch Zufälle. Claude, du bist mein Mann, Claude. Ich liebe dich. Warum hätte ich dich denn umbringen sollen?
Weil du am Mittwoch, den 12. September nachmittags, deinen Liebhaber Marcel Auger ermordet hast.
Was?
Dein Liebhaber, zu dem du mehrmals in der Woche gingst, während du behauptetest, bei deiner Schwester zu sein. Und dann, eines Tages, hast du gemerkt, dass der schöne Marcel sich nichts aus dir machte, dass er noch andere Geliebte hatte. Und darum bist du in den Keller gegangen, hast die Pistole aus Saint-Louis an dich genommen und hast ihn erschossen.
Sei doch still, Claude, ich flehe dich an.
Und an diesem Tage hattest du meine Uhr, die du nach deinem eigenen Geständnis manchmal mitnahmst.
Nein.
In deiner Verwirrung hast du sie bei Loger verloren.
Nein.
Was musst du für eine Angst gehabt haben vorige Woche, als du die Taschenuhr wieder bei mir gesehen hast? Und was musst du erst für eine Angst gehabt haben, als ich dir sagte, die Polizei verlange von mir, ihr die Pistole zu bringen? Aber Kompliment, du hast deine Nerven schnell wieder unter Kontrolle bekommen. Und du hast einen teuflischen Plan ausgeheckt.
Claude, ich liebe dich.
Du bist entschlossen, mich beiseite zu schaffen. Du würdest mich nicht töten, nein.
Nein.
Ich soll einen Unfall haben, einen ganz törichten Unfall, über den niemand in Zweifel geraten könnte. Dann würdest du den Kriminalkommissar aufsuchen. Hör dich beinahe. Es ist wahr, Herr Kommissar. Marcel Auger war mein Liebhaber.
Claude, das ist doch nicht wahr. Claude, du lügst. Du faselst irgendetwas daher. Nur um mir weh zu tun.
Mein Mann hatte von unserem Verhältnis erfahren. Er hat meinen Liebhaber getötet.
Oh,
aber Madame, warum haben Sie ihn nicht angezeigt? Er bedrohte mich, Herr Kommissar. Er erklärte, er würde mich umbringen, wenn ich spräche. Er wollte mich zwingen, auszusagen, wir hätten den Abend des 12. September zusammen verbracht. In Wirklichkeit ließ er mich allein zu Hause und ging Marcel Auger erschießen.
Claude, ich kann es nicht glauben. Das ist doch reiner Wahnsinn.
Ja. So ist es, Lies. Wir sind in unserem Latein zu Ende. Es fehlt nur noch die Pistole. Du hast sie, nicht wahr? Wo wir schon mal so weit sind, kannst du mir endlich die Wahrheit sagen, Lies.
Ich hab sie. Ich hab sie bei Mama gefunden. Sie war in einer Schreibtischschublade in Saint-Louis geblieben.
Und die Leute vom Umzug haben sie nicht bemerkt? Sag mal, hältst du mich für so naiv, dass ich diesen Unsinn glaube?
Die Schublade war abgeschlossen und ich musste sie gestern erst aufbrechen bei Mama.
Wo ist die Pistole?
Hier.
Nein! Leg sie hin!
Nein!
Ich will nicht! Gib sie mir!
Lies!
Gib sie
los.
Mir!
Claude, lass mich los! Du bist krank! Du weißt doch nicht, was du tust! Ich hab Angst! Hilfe!
Claude! Du wolltest mich umbringen!
Nein, lass
aber das soll dir nicht gelingen.
Gott, ich flehe dich, Liebling.
Ich möchte den Herrn Inspektor sprechen.
Worum geht es?
Sagen Sie ihm, Monsieur Durban wäre da.
Warten Sie einen Augenblick. Ich werde sehen, ob er Sie empfangen kann.
Ja, bitte.
Monsieur Durban ist draußen.
Er soll reinkommen.
Monsieur Durban, bitte.
Was kann ich für Sie tun, Monsieur Durban?
Ich habe soeben meine Frau getötet, Herr Inspektor.
Ihre Frau?
Ja. Ich habe sie erwürgt. Noch keine 10 Minuten her. Sie bedrohte mich mit dieser Pistole hier.
Geben Sie her.
Bitteschön.
Sie sollten sich lieber eine andere Ausrede ausdenken, wenn Sie mildernde Umstände bekommen wollen.
Verstehe nicht.
Die Waffe hat keinen Schlagbolzen.
Ja, aber... Nein, das ist doch nicht möglich. Sie zog sie aus ihrer Handtasche. Sie hat sie auf mich angelegt. Sie hat mir gesagt, sie hätte sie bei ihrer Mutter wiedergefunden. Aber das ist doch nicht wahr, Herr Inspektor. Ich schwöre Ihnen, das ist doch nicht wahr. Sie hatte die Pistole schon vorher. Sie hatte sie benutzt, als sie Marcel Laugier damit erschoss.
Das sollte mich wundern, Durban. Der Mörder von Laugier ist gestern verhaftet worden. Er hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. Ein kleiner Einbrecher, der von Laugier überrascht wurde. Ich kann Ihnen versichern, dass Madame Durban in diesem Fall nicht verwickelt war.
Lies. Lies.
Das hat mir noch gefehlt. Leclerc? Ja, kommen Sie einen Augenblick in mein Büro. Ich habe hier einen Mann, der ist eben ohnmächtig geworden. Und dann schicken Sie 2 Polizisten in seine Wohnung. Wenn er mir nicht ein Märchen erzählt hat, müsste da die Leiche einer Frau zu finden sein. Nein, er wirkt. Ja, ganz richtig, Mord. Warten Sie, ich gebe Ihnen gleich die Adresse.
Vom Saarländischen Rundfunk hörten Sie
Auf falscher Spur von Alain Frank. Die Personen und ihre Darsteller: Claude Durban, Matthias Ponier, Lise Durban, Antje Hagen, Marc Bolville, Kurt Schmidtchen, der Inspektor Heinz Schimmelpfennig, der Polizeiassistent Hans-Paul Schmeling. Die Regie hatte Heiner Schmidt und dieser Krimi lief erstmals am 10. Juni 1972 im Saarländischen Rundfunk. Auf falscher Spur war ein Hörspiel des französischen Vielschreibers Alain Franck.
Le Pistolet de Senlis. Film radiophonique d'Alain Franck.
Franck war Jahrgang 1927 und einer der erfolgreichsten Hörspielautoren des französischen Rundfunks und später Fernsehens. Der psychologische Krimi war seine Spezialität. Wie in Auf falscher Spur ging es ihm stets um Einblicke in das menschliche Zusammenleben, nicht um rätselhafte Tatumstände. Franck setzte nicht auf Verfolgungsjagden, Actionszenen und Ermittlungseigenheiten. Seine Krimis sind Analysen von Entwicklungen, die vor der Tat liegen und oft erstaunliche Wendungen nehmen. So wie hier. Rund 35 seiner Stücke wurden in Deutschland adaptiert. 1967 ging es los und so begann ein ganz altes Franck-Stück vom Westdeutschen Rundfunk.
Guten Tag. Sind Sie Madame Pommard?
Ja, warum?
Polizeiinspektor Leblanc.
Polizei, mein Gott.
Darf ich hier reinkommen?
Ja, bitte.
Der Polizeiinspektor Leblanc war Alain Francs Ermittlerfigur. Er löste eine ganze Reihe von Hörspielfällen. Hier wurde er von Paul Klinger gespielt. Aber wir bleiben bei den Darstellerinnen und Darstellern aus unserem Hörspiel.
Würdest du mir bitte das Buch da reichen von dem Tisch?
Nein.
Wie denn nein?
Nein, ich reiche dir das Buch nicht. Ich will, dass wir erst ernsthaft miteinander reden.
Das sind Antje Hagen und Matthias Ponier als die Durbans. Beide waren dauerbeschäftigte Hörspielstars. Beide sprachen seit den 60ern zunächst kleine Rollen. Spätestens ab den 70ern gab es kein Halten mehr.
Na, du siehst müde aus, Claude.
Bin ich aber gar nicht.
Also bist du angestrengt.
Antje Hagen spielte damals in vielen Kurzkrimis des Saarländischen Rundfunks mit.
Mildred!
Ja?
Mildred, ich hab ihn weglaufen sehen. Mildred, hörst du den?
Ach, sag mal, willst du im Ernst behaupten, da sei jemand gewesen?
Glaubst du denn, ich spiele Komödie? Ganz deutlich habe ich einen Schatten gesehen. Den Schatten eines Mannes. Das ist vermutlich ein Einbrecher.
Das hier ist sie in einem Gruselkrimi namens Ein Haus mit Vergangenheit. Für mich ist Antje Hagen eine Stimme meiner Kindheit. Ich kannte sie zunächst aus Märchenhörspielen.
Ich bin noch klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Amen.
Ja, und ich dachte lange, Hagen wäre auch ein Kinderstar. Doch dieser Ausschnitt aus Peterchens Mondfahrt stammt von 1963. Da war sie schon über 20, spielte also das Kleinkind. Überhaupt war sie Anfang der 60er oft in Kinderhörspielen dabei. Hier etwa.
Kaufen Sie Streichhölzer, meine Herrschaften. Haben Sie doch ein Herz mit uns armen Leuten. Die Schachtel für 10 Pfennige.
Das ist Antje Hagen als Pünktchen, ein Mädchen aus reichem Haus, die das Betteln lernen soll.
3 Schachteln 25. Gott segle Sie, meine Dame.
Genau wie Peterchens Mondfahrt entstand 1963 auch diese klassische Hörspielversion des Erich-Kästner-Romans Pünktchen und Anton.
Guten Appetit, Frau Anton. Sie sehen vorzüglich aus.
Meine Mutter heißt doch nicht Anton. Anton heiß ich doch nur.
Ich bin Frau Gast.
Der Schallplattenverlag Philips produzierte diese Fassung, die der Generation der heute 50-Jährigen vielleicht noch vertraut ist. Erich Kästner selbst war noch als Erzähler zu hören, dazu Antje Hagen und andere Stammschauspielerinnen und Schauspieler des Südwestens.
Sie wohnen hier aber auch sehr schön, Frau Gast.
Pünktchens Freund Anton Gast kommt aus armen Verhältnissen, doch sie setzt sich für ihn ein.
Nun hören Sie mir mal gut zu. Antons Mutter ist sehr krank, nun liegt sie also im Bett und kann nicht kochen. Aber jemand muss doch kochen. Und wissen Sie wer? Anton kocht.
Aber das wusste ich ja gar nicht.
Hier erteilt Pünktchen Antons Lehrer, dem Herrn Bremser, eine kleine Lektion.
Ich kann Ihnen nur so viel sagen, der arme Junge rackert sich Tag und Nacht ab. Und weil er das alles macht, wundert es mich überhaupt, dass er nicht während Ihres ganzen Unterrichts schläft.
Erstaunlich, ganz erstaunlich.
Tja. Antje Hagen spielte Ende der 50er im Hamburger Schauspielhaus. 1960 ging sie zum Baden-Badener Südwestfunk. Zunächst war sie Programmansagerin, später Moderatorin der Autosendung Das Rasthaus und schließlich Darstellerin in Fernsehfilmen von Peter Beauvais. Bekannt wurde sie als Trude Semmeling in den ersten 2 Miniserien um Familie Semmeling aus dem Norddeutschen Rundfunk. 27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen 1972 zu, wie ein junges Paar ein Eigenheim bauen wollte und alles schiefging. Auch 4 Jahre später wurde eine vergurkte Pauschalreise der Semmelings zum Publikumshit. Antje Hagen blieb aber immer auch dem Hörspiel verbunden.
Ach, wir müssen die Treppe nehmen, der Lift ist mal wieder außer Betrieb.
Ja, das habe ich schon bemerkt, als ich nach Hause gekommen bin. Naja, sind nur 2 Etagen gekommen.
Oh mein Gott.
Was ist das denn?
Das kam aus dem ersten Stock schnell.
Noch ein über 50 Jahre alter Krimi. Antje Hagen spielt hier mit Michael Thomas im Studio 13, dem Studio für Kriminalisten des Süddeutschen Rundfunks. Es geht um einen Mord im Treppenhaus.
Mrs. Williams ist der Mord getroffen.
Nein, oh Gott.
Bleib hier bei Mrs. Cartman.
Wo gehst du denn hin?
Zurück in die Wohnung, ich verständige die Polizei.
Sie machte in rund 70 Hörfunkkrimis mit, im Saarländischen Rundfunk bereits in kleineren Rollen ab 1965, ab Mitte der 70er auch regelmäßig im Südwestfunk, im Süddeutschen Rundfunk und im Westdeutschen Rundfunk. Eine Rolle, die Antje Hagen dagegen noch heute hat, die ist Ihnen sicher bekannt. Achtung! Ja, jetzt wird es romantisch. Sturm der Liebe, jeden Tag im Ersten und von Anfang an dabei als gute Seele des Hotels Fürstenhof.
Hildegard Sonnbichler.
Genau, die Hildegard Sonnbichler.
Also ich finde, der Robert und sein Vater hätten sich schon mal absprechen können, bevor der eine dich und der andere die Vanessa als Chefportier haben will. Mensch, hoffentlich geht der nicht wieder weg vom Fürstenhof, wenn der keine Perspektive mehr sieht. Also mir hat der immer gefehlt, wenn er weg war.
Naja, klar.
Ja, mir auch. Das sind die Sonnbichlers aus Bichelheim. Sturm der Liebe, eine Daily Soap fürs Herz mit Antje Hagen und Sepp Schauer.
Eigentlich wollte ich dir gar nichts davon erzählen.
Dann mach mir doch keine Angst, was ist denn los?
Aber auch den Schauspieler Matthias Ponier aus unserem Auf falscher Spur Hörspiel dürfen wir nicht vergessen.
Ich bin den Abend über bei meiner Frau zu Hause geblieben. Wir werden am Fernseher gesessen haben.
Er war der Claude Durban.
Wusste gar nicht, dass die Polizei sich so viel Mühe gibt,
Matthias Pognier ist im Grunde ein eigenes Kapitel der deutschen Rundfunkgeschichte. Weit über 1000 Produktionen mit seiner Beteiligung in fast 60 Jahren listet die Rundfunkdatenbank auf. Und ich glaube, das sind längst nicht alle.
Gut, dass Sie kommen. Es ist ein Mord, Herr Oberkommissar.
Es liegt ja wohl nahe, wenn die Mordkommission alarmiert wird.
Das hier ist der ganz junge Matthias Pognier in einem Krimi des Westdeutschen Rundfunks. In diesem Sender ging er ein und aus.
Dr. Kurz meint, dass der Täter die Leiche vielleicht nicht mal angefasst hat. Anhaltspunkte haben wir bis jetzt noch keine dafür. Selbstverständlich habe ich sofort die Straßen abriegeln lassen und auch ein paar Mann hinter den Weiher geschickt.
Und die Angehörigen sind noch nicht verhört, obgleich sie verdächtig sind.
Tut mir leid.
Naja, ist ja gut. Verhören wir sie halt später.
Eine typische Rolle. Pognier muss in den 70ern permanent zwischen den Funkhäusern Köln, Saarbrücken, Stuttgart und Baden-Baden hin und her gereist sein. So umfangreich ist die Liste seiner Radioengagements. Im Südwestfunk besetzte man ihn oft als Erzähler, etwa hier in der Kommissar Beck-Hörspielserie.
Martin Beck ist erster Kriminalassistent bei der Stockholmer Mordkommission. Manche Leute sind der Meinung, dass er der geschickteste Vernehmungsleiter von Schweden sei. Die Hälfte seines Lebens hat er bei der Polizei verbracht.
Das war eine langlaufende Reihe nach den Vorlagen des schwedischen Autorenpaars Maj Sjöwall und Per Wahlöö.
Martin Beck horchte an der Schlafzimmertür seiner Frau und hörte sie leise schnarchen. Vorsichtig machte er sich seine Bettcouch im Wohnzimmer zurecht, knipste die Wandlampe an und zog die Vorhänge vor. Seit einem Monat war er aus dem gemeinsamen Schlafzimmer ausgezogen. Manchmal verspürte er deshalb ein schlechtes Gewissen, aber nach 17 Ehejahren war daran nicht mehr viel zu ändern.
Er las in dieser Zeit, also Mitte der 70er Jahre, solche Texte wie Unbeteiligt, fast unterspannt.
Sie müssen wissen, dass ich nie ein großer Held gewesen bin. Ich schlüpfte ins erstbeste Zimmer und beschloss, dort zu bleiben, bis sie den Mörder gefasst hatten.
Spätestens in den 80er Jahren war Matthias Pognier gefühlt in jeder Kriminalhörspielproduktion des WDR dabei. Hier 1983 in Mord ist ein Kinderspiel.
Ich verkroch mich auf mein Zimmer. Ich wollte schlafen. Schlafen, aufwachen und sehen. Es war alles nur ein dummer Traum. Ich musste mich zusammenreißen, nicht um das Bett zu sehen.
Ein Krimi am Samstag, so hieß der damalige und auch noch heutige Hörspieltermin aus Köln. Man konnte bei dieser Stimme immer andocken und man wusste nie, ob Pognier einen Feigling spielte oder dann wieder einen abgebrühten Ermittler, so wie hier.
Was ist denn hier los?
Ihr Gorilla braucht ein bisschen Abkühlung.
Wer zum Teufel sind Sie?
Mein Name ist Melvin. Ich glaube, Sie sitzen Apache.
Das ist er als Detective in einem Raymond Chandler-Krimi. Er bekommt es mit der Boxmafia zu tun. Neben Pognier der ganz junge Martin Semmelrogge.
Ich sitze in der Patsche.
Ich habe gehört, dass Sie diesen Kampf verlieren sollten.
Wer das sagt, bekommt die Zähne eingeschlagen.
In dem Hotel, in dem ich wohne, wohnt auch Ihre Freundin Jean Adrian. Sie wurde heute Nachmittag niedergeschlagen. Ich kam zufällig vorbei und fand sie.
Na und?
Ihre Freundin Jean hat mir auch einiges von dem erzählt, was dahinter steckt.
Mir hat sie nichts davon erzählt.
Natürlich nicht.
Matthias Pognier übernahm auch zahlreiche Fernsehrollen, etwa in Sonderdezernat K1, Derrick, Soko 5113 und Ein Fall für zwei. Schon seit den 70ern trat er im Tatort auf. 1987 wurde er kurzzeitig der Assistent des Kommissars Schreitle aus Stuttgart.
Was erwarten Sie von mir?
Dass Sie mir zuhören. Dass mir verdammt nochmal endlich einer zuhört!
Pognier spielte die sympathischen Figuren von nebenan, die entweder in Not gerieten oder selber gefährlich wurden, wie bei Auf falscher Spur.
Ich habe nie Polizist werden wollen. Ich tauge nicht dazu. Mein Vater hat es gewollt damals. Ich habe es ihm versprochen, aber ich hätte es nicht tun sollen.
Und als Sprecher hörte man ihn 20 Jahre lang im Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente oder für Naturdokumentation. Oder im Funk als Vortragskünstler.
Es liest Matthias Pognier.
Ich blieb mit Ilona allein. Mir war wie einem Menschen, der mit einem Flugzeug abgestürzt ist und aus der Erstarrung des Schreckens sich taumelig erhebt, unwissend, was eigentlich mit ihm geschah.
Ja, hier ist er wieder so herrlich unangestrengt. Eine Stimme, die für mein Empfinden kaum alterte. Matthias Pognier.
Du siehst aus wie ein betrogener Ehemann.
Sehr komisch. Zum Glück trifft das ja nicht zu.
Also mein Lieber, da kann man nie ganz sicher sein. Falls man nicht Junggeselle ist wie ich.
Eine Stimme bin ich Ihnen noch schuldig, nämlich diese hier.
Ich mag euch beide ja gut leiden, aber so nun auch wieder nicht, dass ich 6 Etagen zu Fuß hochsteige.
Ja, das ist der Spaßvogel Marc Bollwill und damit der Schauspieler Kurt Schmidtchen.
Also hör mal, wenn man mit seinen Freunden keine Scherze mehr machen kann, wo kämen wir denn da hin?
Wenn Sie diese Stimme kennen, dann bin ich sicher, dass Sie sie nur aus einer Sketch-Sendung kennen können. Nonstop Nonsens.
Herr Ober! Der Herr möchte zahlen.
Nein.
Was, Sie wollen nicht zahlen?
Nein!
Sie, das sehen wir hier aber gar nicht so gerne, ja?
Herr Ober, ich habe doch überhaupt noch nichts gegessen. Ich möchte erst mal die Speisekarte.
Speisekarte, ja. Macht 6,80.
Ich möchte diese Speisekarte nicht kaufen, ich möchte sie lesen.
Wir sind ja aber kein Lesesaal.
Nonstop Nonsense, eine Comedy-Show der 70er. Hier ist Dieter Hallervorden, ein patziger Kellner, und Kurt Schmidtchen, der Gast.
Bringen Sie mir bitte einen Schweinebraten.
Schweinebraten, ja, das passt zu Ihnen.
Kurt Schmidtchen war klein und hatte ein lustiges Gesicht. In Nonstop Nonsense war er ein fester Sketchpartner von Hallervorden. Kommen Sie, hier ist noch ein letzter hoffnungsloser Kellnerwitz für Sie.
Holen Sie mir jetzt Ihren Geschäftsführer?
Wird schlecht möglich sein, weil der ist immer zusammen mit dem Koch im grünen Ochsen.
Das habe ich mir schon gedacht. Dann bringen Sie mir bitte ein Bier.
Bier haben wir nicht.
Dann bringen Sie mir ein Mineralwasser.
Mineralwasser ist aus. Wollen Sie Leitungswasser?
Nein! Also zu essen kriegt man hier nichts. Zu trinken kriegt man hier nichts. Dann gehe ich eben auch in den grünen Ochsen. Anscheinend kann man da ja ganz gut essen.
Können Sie machen, wie Sie wollen. Aber ich will noch eine kleine Bemerkung erlauben lassen.
Bitte.
Die Bedienung ist hier besser.
Ja, einer der besten Tuschs der deutschen Fernsehgeschichte, finde ich. Und damit kommen auch wir zum Ende. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Wir sind nach wie vor jeden Donnerstag zur Stelle.
Das wär's für heute.
Und sollten Sie jetzt Lust auf eine spannende mehrteilige Krimiserie haben, so hören Sie doch bitte dringend Die Blender. Falls Sie sie noch nicht kennen, sie steht hier nebenan. In Die Blender geht es um einen Junggesellenabschied, der schief geht, denn plötzlich geschieht ein Mord. Ein Locked-In-Krimi zum Mitfiebern in 8 Folgen. Die Blender.
Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Für heute, meine Damen und Herren, recht herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.